Von KW Kohle bis KW Klimawandel. Die Flux FM Energiewoche. Präsentiert von der Heinrich-Böll-Stiftung.
Die Energiewoche auf Flux FM. Wir sprechen den ganzen Tag schon über Tschechien, Deutschland und die Kohle. Das ist im Prinzip heute unser Schwerpunktthema. Und da müssen wir natürlich auch über Vattenfall sprechen. Der schwedische Konzern hat seine Braunkohlesparte in der Lausitz an den tschechischen Energieversorger EPH verkauft. Der schwedische Staat muss noch sein Okay geben, aber im Prinzip ist der Verkauf unter Dach und Fach. Für Vattenfall bedeutet das, das Unternehmen wird den Ausstoß von Kohlendioxid um mehr als 50 Millionen Tonnen pro Jahr senken. Die Brandenburger Landesregierung ist jetzt erstmal zufrieden, dass nach monatelangen Verhandlungen der Deal steht. Doch es gibt auch Kritik am Verkauf. Die Grünen sagen beispielsweise, mit EPH aus Tschechien wurde kein Problem gelöst, sondern lediglich ein Problem verkauft. Wir sprechen jetzt mit Sabrina Schulz. Sie ist Politikwissenschaftlerin und leitet das Berliner Büro des Think Tank E3G Third Generation Environmentalism. Beinahe wäre ich drüber gestolpert, hast du gemerkt? Über Environmentalism, so sagt man es, glaube ich. Schönen guten Tag, Sabrina, hallo.
Hallo.
Ihr von E3G, lass es uns abgekürzt formulieren, ihr seht den Verkauf ebenfalls kritisch. Bevor wir darüber sprechen, erzähl doch mal ganz kurz, was macht ihr bei E3G, wie sieht eure Arbeit aus?
Klar, danke. Wir sind ein Think Tank, das heißt, wir denken ziemlich viel nach. Wir sind gemeinnützig, wir sind unabhängig, wir sind international.
Mhm.
Der Gründungsmythos vor 12 Jahren in London, fanden sich 3 Männer wahrscheinlich über mehrere Pints zusammen und haben überlegt, wie können wir denn jetzt tatsächlich Umweltpolitik machen, die auch funktioniert. Die erste Generation, die war clever und hat alles, was schützens- und bewahrenswert war, hinter Zäune gesteckt oder in Museen gepackt. Die zweite Generation hat das ganze Thema auf die Straße getragen, die klassische Umweltbewegung, die wahnsinnig viel erreicht hat. Aber jetzt geht's nicht mehr um klassische Umweltpolitik. Wenn wir echt das Klima retten wollen, dann müssen wir uns um Wirtschafts-, Finanz- und um Außenpolitik kümmern. Sonst können wir das Thema nicht bearbeiten, nicht eintüten und die entsprechenden Entscheider wissen auch nicht, was sie tun müssen.
Das heißt, die Arbeit funktioniert interdisziplinär, genreübergreifend, würde man sagen.
Ganz genau.
Im Musikbereich, sonst eben funktioniert es gar nicht.
Richtig, also um Wirtschaftskompetenz, politische Kompetenz, alles, was man sich vorstellen kann.
Ja,
und wir müssen auch im Radio sprechen können.
Genau, und das alleine auf die Straße gehen funktioniert eben auch nicht mehr, reicht nicht mehr.
Brauchen wir, aber reicht nicht mehr.
Ja, alles klar. Lass uns mal kurz jetzt bei den Basics anfangen von dem Deal, den wir gerade schon angesprochen haben. Vattenfall will die Braunkohlesparte verkaufen, beziehungsweise hat das im Prinzip schon gemacht, bloß ist der letzte Schritt noch nicht getan. Der schwedische Staat hat noch nicht sein Okay gegeben. Welches Interesse steckt da dahinter? Warum will Vattenfall die Braunkohlesparte loswerden?
Vattenfall war eigentlich ziemlich clever. Vattenfall hat gesagt, wir nehmen die Entschlüsse des Pariser Klimagipfels ernst. Wir wollen jetzt nicht mehr so viel CO2 produzieren und unsere gesamte Wirtschaft umstellen. Super, check. Zweiter Punkt, Braunkohle ist ein Verlustgeschäft geworden. Brauchen wir nicht mehr, wollen wir loswerden? Check.
Mhm.
Die Frage ist jetzt, wer will sich sowas antun?
Ja.
Wer möchte sich so ein schmutziges Verlustgeschäft ans Bein binden.
Ja.
Und da fragt man sich, na, warum macht EPH so?
Das wäre auch meine nächste Frage, ehrlich gesagt, gewesen. Wie kommt es jetzt dazu, dass EPH an diesem Verlustgeschäft offensichtlich doch Interesse hat und dafür sogar bezahlen möchte?
Eben, also die Frage ist ja, was bezahlen sie überhaupt?
Ja.
Ne? Am Ende stand ja ein symbolischer Verkaufspreis. Beziehungsweise am Ende möchte Vattenfall auch noch was drauflegen, damit EPH ihnen das Ganze abnimmt. Aber was steht da dahinter? Da kann man ja nur spekulieren. EPH ist nicht wie Vattenfall ein Staatskonzern. EPH ist auch nicht an der Börse notiert. Das heißt, es gibt keine Aktionärsversammlungen, wo man hingehen kann, um Fragen zu stellen. Wir wissen nicht, was dahinter steckt und wer dahinter steckt. Wir wissen nur, dass einer der Besitzer mal in Panama Papers erwähnt wurde. Ne? Aber mehr wissen wir nicht.
Ja.
Und jetzt ist eben die große Frage, auf was spekuliert EPH? Denken Sie, dass die Energiewende scheitert und dass Deutschland sehr viel länger, als wir das so gemeint haben, auf Braunkohle setzen
muss? Das heißt, dass das Verlustgeschäft wieder in ein Plusgeschäft umgewandelt werden könnte?
Ganz genau. Zweitens spekulieren Sie das, was die Energiespezialisten Kapazitätsmärkte nennen. Also ein Unternehmen wird dafür bezahlt, dass es mögliche Leistung vorhält. Also wenn der Wind nicht bläst und wenn die Sonne nicht scheint, dann braucht man ja irgendwas, um trotzdem Strom zu produzieren. Braunkohle ist dafür leider überhaupt nicht geeignet. Aber kann ja sein, dass sie darauf spekulieren. Und das Letzte ist, und das ist wirklich reine Spekulation, aber nicht so ganz weit hergeholt, es kann ja sein, dass der Mutterkonzern EPH irgendwann mal sagt, na, diese deutsche Tochter, die ist doch nicht mehr so wahnsinnig lukrativ, wie wir das erhofft haben. Also stoßen wir sie mal ab. Und sind auch aus dem Schneider, was da möglicherweise noch an Haftungsfragen für die ganze Renaturierung der Braunkohle auf uns zukommt. Das berührt uns dann nicht mehr. Wir haben hier jahrelang dann vielleicht doch noch ein kleines bisschen Profit gemacht. Wir haben vielleicht auch Leute entlassen. Wir haben vielleicht auch noch hier und da Kosten eingespart. Also unterm Strich
vielleicht
steht bei uns
eine
schwarze Zahl.
Vielleicht auch gut für die Steuer. Ja, wenn man da ein Verlustgeschäft quasi sich ans Bein bindet, kann das ja auch steuerliche Vorteile haben.
Wer weiß. Also wir können echt nur spekulieren, aber das wäre wirklich der Super-GAU, wenn nämlich am Ende wir alle, also die Steuerzahler, auf den Kosten sitzen bleiben.
Jetzt hast du eben den Steuerzahler schon erwähnt und auch die Renaturierung. Das Bundesberggesetz schreibt ja vor, dass Flächen, die durch den Abbau von Kohle zum Beispiel zerstört werden, dass die wiederhergestellt werden müssen. Und auch da schätzt ihr die Lage so ein, dass man nicht davon ausgehen kann, dass EPH eben diese Kosten übernehmen würde? Oder wie seht ihr das?
Naja, im Grunde die Rückstellungen sind da. Also Vattenfall hat diese Rückstellungen alle an EPH überschrieben.
Okay.
Und EPH hat sich auch vertraglich verpflichtet, die auch weiterhin aufzustocken. Ne? Mhm. Also wie es eben das Gesetz vorschreibt. Aber wir wissen, wie gesagt, nicht, werden die am Ende noch da sein? Hat EPH da möglicherweise dann Geld abgeschöpft und nach Tschechien transportiert? Wir wissen auch nicht, ob das Geld ausreichen wird. Also es kommen immer wieder neue Erkenntnisse, zum Beispiel zum Thema Sulfatbelastung im Grundwasser.
Mhm.
Wie will man das mit den Rückstellungen beheben? Mhm. Am Ende kann das auch so ein Rückstellungsfonds nicht wuppen. Das müssen dann die Steuerzahler machen. Also da kommt noch wahrscheinlich sehr viel mehr auf uns zu, als wir uns das je erträumt hätten.
Wir reden gleich noch ein bisschen weiter, würde ich vorschlagen. Zwischendurch aber ein bisschen Musik auf Lux FM am Donnerstagnachmittag. Dann geht's weiter im Gespräch mit Sabrina Schulz. Sie ist Politikwissenschaftlerin und leitet das Berliner Büro des Think Tank E3G, Third Generation Environmentalism. Flux FM am Donnerstagnachmittag. Wir sprechen im Rahmen der Energiewoche noch ein bisschen weiter über Braunkohle und die Verbindungen zwischen Deutschland und Tschechien. Dieses Thema betreffend Vattenfall, das hat man mitbekommen, will seine Braunkohlesparte ja an den tschechischen Energiekonzern EPH verkaufen. Darüber habe ich vorhin schon ein bisschen gequatscht mit Sabrina Schulz vom Think Tank E3G. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen mehr erfahren über die Arbeit von E3G. Bei der Klimakonferenz in Paris wurden Klimaziele formuliert. Jetzt muss man sich fragen, wie kommt man an diese Klimaziele ran und wie arbeitet ihr da auch mit? Man muss ja den Übergang zu einer kohlestoffarmen Wirtschaft irgendwie gestalten.
Genau, man muss diesen Übergang organisieren. Deswegen kann die Verantwortung fürs Klima auch nicht bei den Umweltministerien dieser Welt liegen. Das Ganze ist hochpolitisch, das Ganze ist wirtschaftlich sehr relevant. Da gibt es viele Lobbyinteressen, die das Ganze auch bis heute bekämpfen. Was wir immer vergessen, ist, dass andere wiederum sich aber schon aufgestellt haben, China beispielsweise, und die produzieren schon für so eine neue kohlenstoffarme Wirtschaft, die auch mal irgendwann global existieren wird. Also was wir jetzt versuchen ist, wir wollen Einfluss nehmen auf finanzpolitische Entscheidungen beispielsweise, dass tatsächlich auch die Billionen an Euros und an Dollars, die heute investiert werden, in eine kohlenstoffarme Richtung gehen. Also irgendwo muss es ja auch die Projekte geben, in die Investoren investieren können.
Ja.
Das ist eben nicht mehr die Kohle, das ist nicht mehr das Öl, sondern das sind ganz neue Produkte, die wir auch hier in der Energiewende brauchen.
Das heißt, das Vorurteil, dass zum Beispiel aufstrebende Gesellschaften wie die chinesische, dass die immer noch auf alte Energieträger setzen, die ist im Prinzip falsch. Da wird schon vielleicht zukunftsfähiger gedacht als im alten Europa.
Absolut, für die steht unterm Strich nur was springt für die Gesellschaft bei raus, wie können wir Profit machen, da brauchen wir noch Kohle für, wahrscheinlich auch noch ziemlich lange und ziemlich lange wird China auch noch ein Klimasünder bleiben, aber sie setzen eben auf Märkte der Zukunft und das sehe ich eben in China sehr viel stärker ausgeprägt als in Europa.
Ja.
Und das wundert einen.
Ja, also mich wundert das total, denn man hat ja immer das Gefühl, dass auch zum Beispiel der Automarkt in China mit den alten Benzinmotoren noch besonders gut funktioniert und dass man da auch damit leben werden muss, dass viele Leute, die eben sich lange Jahre kein Auto leisten konnten, dass die das immer noch machen oder dass die das nachholen und dass es dann eine noch stärker belastete Luft geben wird, zum Beispiel
ja,
in China. Aber das ist eine andere Perspektive, die da existiert.
Aber gleichzeitig ist es auch spannend, warum Leute in China auf die Straße gehen. Nicht, weil sie das Regime bekämpfen oder runterbringen wollen, sondern weil ihre Kinder Asthma haben und daran auch möglicherweise sterben.
Ja.
Also Elektromobilität ist ein Riesenthema in China. Und die laufen Deutschland und anderen westlichen, fortgeschrittenen sozusagen Nationen komplett den Rang ab.
Ja, abgefahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Welche Herausforderungen im Kontext mit der Energiewende stehen denn als nächstes noch an bei euch im Think Tank? Welche Themen sind eurer Meinung nach jetzt in den nächsten Monaten, Jahren die wichtigsten?
Na, international müssen wir dafür sorgen, dass der Geist von Paris auch weiter bestehen bleibt. Mhm. Nicht, dass wir das vergessen und dann gibt es in 10 Jahren wieder eine große Klimakonferenz und wir fangen von neuem an. Das darf es auf gar keinen Fall geben. Wir müssen jedes Jahr weitermachen. Der zweite Punkt ist, vor allem Europa muss tüchtig nachlegen. Europa lässt sich von allen den Rang ablaufen. Wir haben alles, was es braucht, um im Bereich von Erneuerbaren, im Bereich von Energieeffizienz führend zu sein. Aber es gibt zu viele Lobbyinteressen, die genau das bekämpfen. Mhm. Deswegen auf europäischer Ebene bleiben wir ziemlich aktiv. Und in Deutschland gibt es auch viele Hausaufgaben zu machen. Also der Kohleausstieg ist das eine.
Ja.
Und darüber sprechen wir auch heute. Es gibt keinen schlimmeren Schadstoff für das Klima als die Kohle. Und wir müssen diesen Ausstieg organisieren. Also sozial gerecht auch vor allem organisieren. Wir müssen uns darum kümmern, dass wir die Automobilindustrie in Deutschland neu aufstellen. Und wir müssen uns darum kümmern, wie man endlich mal anfangen kann, intelligent Energie einzusparen.
Ja, auch die große Überschrift Energiewende hat ja leider dann nicht dazu geführt, dass man wirklich einen Vorbildcharakter hier erkennen könnte, wenn man die deutsche Politik anguckt, oder?
Wir haben alles, was es braucht. Also wir können da nochmal die Kurve kriegen. Ne?
Ja.
Aber es hängt halt daran, wie viele, vor allem Politikerinnen und Politiker, tatsächlich an den Erfolg der Energiewende glauben.
Also den Geist von Paris aufrechterhalten und den Kohleausstieg organisieren. Es gibt noch viel zu tun, das sagt Sabrina Schulz vom Think Tank E3G. Mit ihr habe ich gesprochen über die Lausitz, die Chancen und die Herausforderungen der Energiewende. Vielen Dank für deinen Besuch, Sabrina. Viel Erfolg weiterhin und bis bald mal. Tschüss.
Danke, ciao.
Die Flux FM Energiewoche, präsentiert von der Heinrich-Böll-Stiftung. Alle Infos zum aktuellen Kohleatlas und dem Lausitzer Klima- und Energiecamp auf fluxfm.de.